An den Börsen weltweit schaut man vor allen Dingen momentan auf die Notenbanken, auf die Zinsen, auf die Inflation. Ja, wann wird aus der Zinssenkungsfantasie eine Zinssenkungsrealität? Denn darauf warten ja die Märkte und das nicht nur im Euroraum, sondern vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Also ein ganz, ganz großes Thema, was aktuell auch sehr, sehr kursbestimmend ist. Und dahingehend unser Gast heute, Stefan Risse, Marktexperte von Akatis.
Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Herr Risse, die Marktteilnehmer hängen sich momentan tatsächlich am Thema Inflation auf. Jetzt ist sie in Amerika wieder ein bisschen höher gegangen, auf 3,5%. Man hatte ja eher mit 3,4 gerechnet, Kerninflation 3,8%. Wie sieht das weitere Szenario aus? Was erwarten Sie jetzt von Jerome Powell?
Dass möglicherweise die Zinssenkung noch weiter auf sich warten lassen. Als wir am Jahresanfang 6 Zinssenkungen a 0,25%, also 1,5% Zinssenkung dieses Jahr eingepreist haben, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Konnte ich mir nie vorstellen, warum nicht. Man muss ja eines sagen, Inflation war immer noch hoch, wie sie auch immer noch zu hoch ist. Ich meine, das Ziel liegt bei 2%. Und wir haben Vollbeschäftigung in den USA. Rezessionsbekämpfung oder Bekämpfung von potenzieller Wirtschaftsschwäche, die US-Wirtschaft ist ja stark, ist kein Selbstzweck, sondern ich mache das eigentlich immer nur dann, wenn ich die Gefahr habe, es werden viele Leute freigesetzt, meine Arbeitslosigkeit steigt, das führt zu Unzufriedenheit, das bringt den sozialen Frieden durcheinander, dann stehe ich als Notenbank, selbst wenn ich höhere Inflation habe, an dem Punkt, wo ich mich frage, was ist wichtiger, Arbeitslosigkeit bekämpfen oder Inflation bekämpfen? Wir Deutschen kennen den Satz von Helmut Schmidt, besser 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Ich habe aber Vollbeschäftigung. Der Schuh drückt den Leuten bei der Inflation und nicht bei, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Und dann kann ich mich als Notenbank voll auf Inflationsbekämpfung zunächst einmal konzentrieren. Und da jetzt nicht mal Entspannung erkennbar ist, sondern die Raten, wie Sie es richtig gesagt haben, ja wieder nach oben gehen, wird die Notenbank erstmal abwarten und gucken, was sie tut. Und möglicherweise, auch das haben ja Zentralbanken schon gesagt, gibt es gar keine Zinssenkung dieses Jahr.
Und damit, und das war in den letzten Tagen so, hat man ja den Markt auch massiv verschreckt, dass wir tatsächlich Mitglieder haben im Beirat von Jerome Powell, die gesagt haben, vielleicht gibt es wirklich keine Zinssenkung. Was würde das denn an den Märkten dann auslösen?
Ja, so langsam gehen die Märkte damit nicht mehr so locker um. Die Zinssenkungsfantasie geht ja schon seit Wochen, Monaten jetzt raus. Die ist ja nicht von 1,5% am Jahresanfang jetzt gesunken auf nur noch 0,5% oder gar nicht. Das ist ja Stück für Stück gegangen. Da muss ich sagen, haben die Märkte sich extrem widerstandskräftig gezeigt. Aber so langsam fangen die Märkte an zu reagieren. Und ich glaube auch, es kommt jetzt irgendwann ein Punkt, wo dann die Schmerzgrenze so mancher Händler erreicht ist, die dann sagen, okay, jetzt lieber noch die Gewinne einloggen, die da sind, bevor ich alles in diesem Jahr verliere. Der Optimismus war bis vor 2-3 Wochen auch noch extrem groß. Dann sind alle investiert. Ja, das ist schön, gute Stimmung. Fragt man sich aber, wo bleibt noch dann das Kaufpotenzial, wenn alle schon stark und gut in Aktien investiert sind? Wenn dann Enttäuschungen kommen, ein solcher Markt ist dann eben anfällig irgendwann doch für stärkere Kursverluste.
Sie machen genauso lange Börse wie ich und ich möchte mal den Ball jetzt rumdrehen. Waren nicht irgendwann mal Unternehmensbilanzen, Unternehmensgewinne, Ergebnisse wichtiger als Zinsen? Ich meine, wir haben ja Jahrgänge gehabt, die ja wirklich exorbitant hohe Zinsen hatten. Selbst in Deutschland hatten wir mal 7% Zinsen. Die Börse ist trotzdem gelaufen. Da hat keiner nach Zinsen oder Inflation geguckt.
Das Schöne ist ja, wir bei unseren Dispositionen kümmern uns ehrlich gesagt um dieses Thema, auch wenn ich mit Ihnen da leidenschaftlich drüber reden kann. Relativ wenig, denn wir gehen tatsächlich heute noch so ran, wir schauen uns an, wie sieht das Geschäftsmodell eines Unternehmens aus? Wie resilient ist das? Wie hoch ist die Verschuldung eines Unternehmens? Das heißt, wenn die Zinsen steigen sollten, wenn es eine Krise gäbe, kann das Unternehmen dann in Not geraten oder nicht? Und kann das Unternehmen auch in einer Rezession, in widrigen Bedingungen immer noch Geld verdienen mit dem Geschäftsmodell? Und dann investieren wir mit einer Sicht auf 5 bis 10 Jahre, manchmal sogar länger. Und da braucht uns das im Grunde nicht zu interessieren. Aber viele gucken eben auf die kurzfristige Börsentendenz oder die mittelfristige Börsentendenz. Und die kurzfristige Tendenz, die wird immer stark dadurch bestimmt, ja, wie die Anleger gerade so positioniert sind. Ja, wenn sie alle irgendwie meinen, jetzt muss noch höher gehen, dann gibt es mal erstmal eine Konsolidierungsphase. Und die mittelfristige Börsentendenz, die wird doch sehr, sehr stark durch monetäre Faktoren gesteuert. Denn Costolani hat so schön gesagt, nehmen wir den nächsten, den wir zitieren können, auch nicht mehr am Leben, genauso wie Helmut Schmidt, schon viel früher von uns gegangen. Geld ist das Lebenselixier der Börse. Ohne kann es nicht steigen. Die Kurse steigen ja nicht automatisch, weil die Fundamentaldaten sich verbessern, sondern die Kurse steigen, wenn die Nachfrage das Angebot überwiegt. Und wenn ich aber Geld aus dem Geldsystem herausnehme, und das tue ich potenziell, wenn ich Zinsen erhöhe, beispielsweise, dann fehlt irgendwann Liquidität im System und dann fallen die Aktien auch dann, wenn die Fundamentaldaten toll sind. Ein Beispiel dafür das Jahr 2018. Trump senkte die Steuern, die Unternehmen machten Rekordgewinne. Trotzdem war das ein schlechtes Börsenjahr. Warum? Weil die Notenbank damals angefangen hat, die Bilanz zu verkürzen. Und das hat dann die Liquidität aus dem System genommen.
Kommen wir jetzt mal von Amerika zurück nach Europa, zur EZB, zu Christine Lagarde. Hier sehen ja die Inflationsdaten gar nicht so unfreundlich aus. 2,5%. Auch Christine Lagarde hat ja das erklärte Ziel 2%. Aber ist es denn vorstellbar, Herr Risse, dass tatsächlich Christine Lagarde, das heißt die EZB, vor der FED die Zinsen senken könnte? Hat es ja nur einmal, glaube ich, in der Geschichte gegeben mit Jean-Claude Trichet. Das war zur Griechenland-Krise und damals ist es nicht gut gegangen.
Das muss aber kein Vorbild sein. Ein einziger Fall sagt noch nichts aus. Das ist ja keine echte gute Statistik, wenn Sie nur einen Fall haben, den Sie untersuchen können. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass die EZB vorher reagieren wird. Denn Sie haben die Inflationsdaten angesprochen. Und gerade wenn ich mir die wirtschaftliche Lage angucke und auch die Prognosen, dann gehen die für die Eurozone immer weiter nach unten, was das Wirtschaftswachstum für dieses und nächstes Jahr betrifft. Und in den USA gehen sie immer weiter nach oben. Man darf eines nicht vergessen. Die Amerikaner haben zwar die Zinsen deutlich angehoben, aber sie stimulieren fiskalisch massiv. Dieser Inflation Reduction Act kostet die Amis viel mehr als geplant, weil das ist ja ein Programm, wo man einfach steuerliche Vorteile hat. Steuervergünstigung bekommt, wenn man klimagünstig investiert. Dazu kommt der Chips Act. Kam jetzt die Meldung, TSMC kriegt noch mal 11 Milliarden von denen, 6 Milliarden geschenkt, 5 Milliarden verbilligter Kredit. Und das Infrastrukturprogramm, die Amerikaner verschulden sich mit rund 7% zum Bruttoinlandsprodukt momentan, während in Europa wir eher auf Sparkurs sind, insbesondere in Deutschland. Und da eben fiskalisch hier lange nicht so gepusht wird, ist es völlig okay, wenn in Europa die Zinsen früher gesenkt werden und eben monetär eher die Wirtschaft wieder unterstützt wird.
Also da wäre durchaus ein Schritt von Christine Lagarde vielleicht dann doch noch vor der Federal Reserve zu erwarten. Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf das, was wir jetzt demnächst vorhaben, nämlich wir beginnen ja wieder mit der Quartalsberichtssaison. Ja? Wie wichtig halten Sie es jetzt, dass die Unternehmen tatsächlich gute Ergebnisse präsentieren können, um die Höchststände, die wir ja in Amerika wie auch in Deutschland haben, tatsächlich auch zu untermauern?
Das ist ziemlich wichtig in der aktuellen Marktphase, weil die Stimmung ist eigentlich schon, auch wenn sie jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen einen Dämpfer gekriegt hat, insgesamt sind die Anleger sehr optimistisch für dieses Jahr. Ja. Sie kommen immer mit dem Argument, Wahljahr, Wahljahre waren gute Börsenjahre, weil dann die Notenbank in der Regel dem aktuellen Präsidenten hilft, die Zinsen zu senken. Das sieht man jetzt erst einmal nicht. Biden hat ja auch gesagt, die Unternehmen sollen die Preise senken, ja, damit die Notenbank hinterher kann und ihm die Wirtschaft ankurbeln kann. Also da ist es schon wichtig, dass die Unternehmen jetzt abliefern. Und da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das in allen Fällen gelingen wird. Denn die Gewinnschätzungen sind mittlerweile ziemlich optimistisch. Und man muss auch eines sehen. Wenn Sie den S&P 500 in Amerika nehmen und Sie nehmen mal die Magnificent Seven da raus und Sie nehmen den S&P 493, dann sind wir in einer Gewinnrezession. Die einzigen Unternehmen, die noch wachsende Gewinne haben, das sind die Technologieunternehmen, jetzt nicht nur die sieben, sind auch andere, aber im S&P 500 ist es so, dass die Masse der Unternehmen Gewinnschrumpfung hat, nur die anderen wachsen noch im Gewinn, da sind die Erwartungen relativ hoch und auch bei den anderen Unternehmen, also nicht den Magnificent Seven, den verbleibenden Rest, sind die Erwartungen recht hoch. Wenn da viele Enttäuschungen kommen, dann wird man es nicht wundern, wenn das auf die Kurse auch noch mal draufhaut. Und wir stehen ja in Deutschland, ja, auch die Unternehmen im DAX haben 2023 ja schon Gewinnschrumpfung von 15% hinnehmen müssen. Ist ja nicht so, dass das alles fundamental so toll untermauert wäre, auch wenn die Bewertungen insgesamt nicht sehr hoch sind.
Halten Sie eigentlich die Fantasie gerade am amerikanischen Markt, wo wir die Magnificent Seven gerade angesprochen haben, in Bezug auf künstliche Intelligenz? Das ist ja momentan das Thema, was überall gefahren wird. Halten Sie das für zu hoch? Denken Sie, dass da tatsächlich auch mal eine Blase entstehen könnte?
Gucken wir erstmal auf die künstliche Intelligenz an sich. Riesiges Potenzial wird unsere Welt verändern. Sie haben es ja vorher gesagt, Sie machen Börse so lange wie ich. Das heißt, wir waren auch im Jahr 2000 hier auf dem Höhepunkt der Internetblase und haben das Ganze kommentiert. Internet hat sich schon durchgesetzt, oder?
Kann man sagen?
Ich glaube, der Film kommt auch im Internet irgendwann. Ich glaube, das ist kein Zeitgeist. Mhm. Ja? Also das, was man damals gespielt hat, Internet ist the next big thing. Mhm. Telekommunikation, Mobilfunk, UMTS-Lizenzen, ist ja alles eingetroffen. Aber der Markt hatte unfassbar viel mehr vorweggenommen. Und es kommt dann eben doch nicht ganz so schnell. Und dann sind auch, und das ist bei KI jetzt genau das Gleiche, dann sind auch Enttäuschungen möglich, wenn plötzlich das Wachstum vielleicht doch nicht so schnell geht, dass die Kurse oder dass quasi die Kurse hineinwachsen in die Fundamentaldaten. Nvidia vergleichen manche mit Cisco von damals. Cisco war damals der Lieferant für Netzwerkknoten, wenn man so will, für Router. Und die brauchte man fürs Internet. Da hat man gesagt, du musst im Goldboom nicht nach Gold schürfen, du musst die Schaufeln verkaufen. Cisco verkauft die Schaufeln. Nvidia verkauft jetzt die Schaufeln für die KI. Ist ein absolut tolles Unternehmen. Wir haben es seit langem in Fonds drin, bringt uns unglaubliche Performance-Beiträge. Aber wir haben auch mal ein bisschen Gewinne mitgenommen, weil es ist da auch viel eingepreist.
Schöner Ratschlag übrigens, auch mal Gewinne vom Tisch zu nehmen. Ich muss ja nicht die ganze Position verkaufen, aber mal, wie gesagt, da ein bisschen Geld zur Kasse zu machen, kann nicht schaden. Abschlussfrage, ja.
Habe ich auch noch eine schöne Weisheit.
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Ja. Es ist immer nicht schlecht, mal die Hälfte zu verkaufen. Mhm. Denn wenn so eine Nvidia-Aktie weiter steigt, freut man sich, dass man eine Hälfte behalten hat. Fällt die Aktie, freut man sich, dass man eine Hälfte verkauft hat. Anlageerfolg hat ja viel mit mentaler Stärke zu tun. Mhm. Und sowas kann wirklich helfen, mit der eigenen Psyche besser umzugehen, die einem den einen oder anderen Streich spielt. Einfach mal die Hälfte verkaufen, dann war die Entscheidung so oder so richtig.
Haben Sie gehört, meine Damen und Herren. Zum Abschluss möchte ich aber noch eine Frage stellen, weil die ist mir schon wichtig, brennt mir auf den Nägeln, weil ich weiß, dass Stefan Risse dieses Thema natürlich auch beschäftigt. Wir haben eben gehabt das Thema Politik. Muss die Börse Angst haben, wenn Donald Trump wiederkommt?
Nicht die amerikanische. Mhm. Die hat 70% zugelegt während seiner Amtszeit. Mhm. America First spielt denen in die Hände. Ich glaube, wir müssen in Europa gucken. Mhm. Vor allem, wie steht er zur NATO?
Ja.
Und will er wirklich einen Zoll einführen? Er redet von einem Zoll und zwar grobflächig für alle, auch Unternehmen in Europa, 10%. Das würde für die deutsche exportabhängige Industrie natürlich auch nochmal richtig, richtig Kosten bedeuten. Mhm. Ist aber natürlich auch wieder ein Inflationstreiber in den USA, logischerweise. Denn dann werden die Produkte teuer. Denn nicht alles können die aus billigerer Produktion ersetzen. Also für europäische Unternehmen ist es ein Issue. Würde ich mir eher wünschen, Trump würde nicht Präsident. Das wünsche ich mir in vielerlei Hinsicht, aber auch in dem Punkt. Für die amerikanischen Unternehmen, warum unser US-Bias auch unverändert relativ hoch ist, ist es, glaube ich, gar nicht mal so wichtig.
Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie es gehört. Auf der einen Seite Gewinnmitnahmen mal tätigen, müssen ja die ganze Position verkaufen. Auf der anderen Seite politisch natürlich auch immer mal die Augen aufmachen. Damit herzlichen Dank an Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Akatis. Und das war's hier für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.